have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Di Cristi und mir gegenüber sitzt nicht der Bob Chigarillo, von dem wir es gerade im Off hatten, sondern natürlich der einzigartige Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ah, nee, ey, ja, sonst würde ich mich auch nicht trauen, hier diese Folge aufzunehmen.
Ja, natürlich, oh, weil da wüsstest du relativ schnell, da hat sich's ausgebobbt.
Da hätte es sich ganz schnell ausgebobbt hier. Einen wunderschönen guten späten Vormittag hier am Mittwoch, kurz vor 12. Wie geht's dir, mein Freund?
Mir geht's fantastisch.
Möchtest du von deiner Story gestern erzählen?
Ja, also natürlich, du kennst mich doch so gut.
Unbedingt.
Ich habe ja gestern in unserer Supporter-Folge habe ich erzählt, dass ich ein bisschen angefressen war vom Open-Air-Frauenfeld-Team, weil die nach monatelangem Warten immer noch kein Line-Up verkündet haben. Und diesen großen Post hier, Watch out for this, 24.02., also vorgestern inzwischen, wir nehmen das hier am Mittwoch auf, wie meistens, ja, keine Taten haben folgen lassen. Da haben wir uns gestern ganz kurz drüber unterhalten und sie haben stattdessen ein Ticket-Gewinnspiel. Also die haben VIP-Tickets verlost, jeweils zwei, in 5 Umschlägen und haben die versteckt in Frauenfeld und am zweiten Tag dann 5 Umschläge in Zürich. Und es gab an beiden Tagen dann noch eine Aktion, wie du irgendwie auch online über Insta mitmachen konntest. Und dann war die Aufgabe am zweiten Tag, war einen Freestyle-Rap in die Kommentare zu schreiben, was dann halt ein paar gemacht haben, ein paar nicht so richtig. Und ich war dann noch aus meinem Zorn raus und auch irgendwo natürlich aus humoristischer Sicht, habe ich reingeschrieben, Roses are red, violets are blue, I want the fucking lineup, what about you? Und der Kommentar hat inzwischen irgendwie so 500 Likes bekommen und ich gehörte dann zu den 5 meistgelikten Kommentaren unter diesem Post und habe dementsprechend 2 VIP-Tickets zum Frauenfeld-Festival gewonnen, was meine Wut und meinen Ärger schlagartig hat verfliegen lassen. Hm. Und jetzt freue ich mich umso mehr auf das Festival im Juli und bedanke mich recht herzlich bei allen, die den Kommentar geliked haben und mein humoristisches Genie erkannt haben und natürlich auch bei den Frauenfeld Damen und Herren. Und das war natürlich, das hat mir den gestrigen Abend wahnsinnig versüßt. Es bedeutet, dass meine zauberhafte Freundin mit mir kommen kann auf das Festival. Das habe ich dann gestern auch schon mit ihr abgequatscht. Ich hatte dir ja quasi den zweiten Platz in Aussicht gestellt, dass wenn sie aus irgendwie einem Grund sich dagegen entscheiden sollte, dass ich dann natürlich sofort auf dich zukomme. Aber sie hatte sowieso schon Bock drauf gehabt und ihr war aber das Ticket ein bisschen zu teuer, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und jetzt siehe da, schwuppsdiwupps, kann ich sie doch mitnehmen und dann auch noch VIP, wo ich noch nicht genau weiß, was das bringt im Frauenfeld im Vergleich zu normalen Tickets. Ja, das hat mir natürlich den gestrigen Abend versüßt und ich bin auch heute mit fantastischer Laune aufgestanden, unter anderem deswegen.
Wunderbar, dann hoffen wir mal, dass Splash und Frauenfeld und die anderen europäischen Hip-Hop-Festivals nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen und die Lineups endlich mal verkünden, beziehungsweise die Headliner oder den großen Ami-Headliner oder was auch immer da jetzt noch viel Zeit zu brauchen scheint, ehe es verkündet werden darf. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gehypt. Bei dir Frauenfeld, bei mir Splash, sind ja mittlerweile echte Traditionen.
Oh ja.
Hier bei mir in der Weltstadt Gräfenhainichen, bei mir direkt im Nachbarort. Es ist eigentlich so, in Gräfenhainichen ist halt nichts. Also wirklich gar nichts. Gräfenhainichen hat, glaube ich, einen Altersdurchschnitt von 70 und da ist nichts los. Und direkt so an der Grenze Gräfenhainichen ist halt Ferropolis und da ist halt dieses riesige Festival. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Aber ich will mich nicht beschweren, ist der Weg nicht so weit, muss ich nicht da pennen. Aus dem Alter bin ich auch raus und jetzt sehr gespannt sein, wen sie da sich ans Land ziehen.
Das ist bei Frauenfeld ja ähnlich. Also Frauenfeld ist so ein 25.000 Einwohnerstädtchen. Das halt gefühlt zur Hälfte aus diesem Festivalgelände besteht. Das ist wirklich, in Sachen Lineup habe ich Insider-Infos. Ich weiß nicht, wie reliable die sind. Ich habe das von, so ein Dude hat mich dann angeschrieben, ein Schweizer. der angeblich, aber das bei sowas bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber der einen Kollegen hat, der beim Frauenfeld arbeitet. Und der hat ihm schon Insider-Infos gegeben. Die kann ich jetzt hier natürlich nicht preisgeben. So, ich habe es dir jetzt im Off kurz verraten, nachdem ich gesagt habe, ich darf es nicht verraten. Aber öffentlich mache ich es natürlich jetzt nicht. Aber ich denke, wir beide können sagen, hat schon was. Also die beiden Headliner, die ich jetzt angeblich, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was da dran ist an der Info, die ich angeblich weiß, die machen Lust auf diese jeweiligen Festivals, würde ich sagen. Beziehungsweise aufs Frauenfeld konkret und dann mindestens einer der beiden wird wahrscheinlich auch auf dem Splash sein. Das ist ja in der Regel so. Naja, ja, long story short. Deswegen, ich bin gut drauf. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Ich werde jetzt mein Ticket, mein reguläres Ticket, das ich mir schon geholt hatte, werde ich dann jetzt halt noch versuchen zu verkaufen. Würde das auch etwas günstiger hergeben, als ich es gekauft habe. Vielleicht jetzt an der Stelle ganz kurz die Kleinanzeige. Wenn irgendjemand von euch Interesse hat und noch kein Ticket hat, meldet euch gerne bei mir. Ich bin gut drauf und ich habe natürlich auch Bock auf Basketball und Bock auf die heutige Folge. Wie sieht's bei dir denn aus, ganz kurz vielleicht noch, heute Nacht, Lakers-Mavs, befasst sich deine Headline zufällig mit dem Spiel?
Nee, boah, weil wir werden über eines dieser beiden Teams auf jeden Fall noch reden, weil wir ja heute über Contender reden und eines dieser beiden Teams ist eventuell ein Contender. Aber nee, ich bin heute Morgen aufgestanden um 5, Spiel ging um 4 los und dann konnte ich die Auszeiten skippen und den Großteil der Halbzeitpause und war dann erst in der zweiten Hälfte wieder live. War schwieriger und knapper als vorher erhofft, aber hey, Sieg ist Sieg. Und ich bin sehr begeistert, dass es bei den Lakers aktuell so gut läuft. Luka jetzt nicht dieses große Revenge-Game gehabt, was man sich vielleicht erhofft hatte, aber im Großen und Ganzen gutes Spiel. Wieder gut defensiv gewesen. Schönes Video von den Lakers für Anthony Davis. Ich muss rauskriegen, was das für eine Jacke ist, die AD anhatte. Hast du das Spiel gesehen?
Nein. Also ja, ich habe mir ein paar Highlights angeguckt heute
AD
Morgen. Aber
hatte so eine blaue, anders nice Jacke an, die wahrscheinlich unbezahlbar sein wird. Aber so ein bisschen Fashion-Inspos hole ich mir dann doch immer mal von den NBA-Spielern. Vielleicht finde ich ja so eine ähnliche Jacke in nur ein Zehntel des Preises, wobei selbst das wahrscheinlich noch zu viel wäre. Aber ja, also sehr, sehr geile Jacke von Anthony Davis, sehr, sehr gutes Spiel von den Lakers. Aber meine Headline beschäftigt sich jetzt nicht damit. Was hast du denn als Headline mitgebracht? Du bist heute dran als erstes.
Meine Headline, kurz und knackig, quasi ein statistischer Outlier, ein statistischer Fun Fact. Wenn ich dich jetzt raten lasse, welcher Spieler in der NBA die meisten Midrange-Versuche pro Spiel nimmt, wirst du wahrscheinlich relativ schnell drauf kommen.
Kevin Wayne Durant.
Tatsächlich nicht. Der ist witzigerweise gleich auf mit Brandon Ingram auf Platz 2 mit 7,4. Okay. Und der Führer nimmt nochmal 2,4 mehr. Also 9,8 Midrange-Versuche pro Spiel.
Darf man dieses Wort noch sagen in 2025?
Midrange?
Führer?
Ja, mir ist es auch gerade aufgefallen. Ich wollte es einfach totschweigen. Ja. Der Führende.
Der Führende.
Gegendert.
Der Anführer. Wer ist denn auf Platz 1?
Ja, natürlich. Sacramento's very own DeMar DeRozan. Aber ich merke gerade, ich bin hier in der falschen Saison. Ach du Scheiße, pass auf. Wird sich nichts dran ändern. Er ist trotzdem der Führende, aber die Zahl stimmt nicht. 8,4 Midrange-Versuche pro Spiel. Platz 2 Brandon Ingram, 5,6. Paolo Banchero, 5,0. Und Kevin Durant tatsächlich nur mit 4,7 auf Platz 4. Und die Totals habe ich mir auch angeguckt. Ich komme dann gleich zu meinem Punkt, keine Sorge. Bei den Totals sprechen wir von 435 Midrange-Attempts, die DeMar DeRozan in der laufenden Saison genommen hat. Das sind fast 200 mehr als der Zweitplatzierte, nämlich Shai Gilgeous-Alexander, mit 245. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. DeMar DeRozan, gerade eben gesagt, 8,4 Midrange-Attempts per Game. Und damit ist er gleich auf mit zum Beispiel den Charlotte Hornets, den Portland Trailblazers und den Toronto Raptors. Und lass mich einmal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. DeMar DeRozan nimmt alleine mehr Midrange-Attempts pro Spiel als 14 NBA-Teams. Absolut verrückt, finde ich, diesen Stat. Und er ist ganz knapp hinter den Sixers und Wizards mit jeweils 8,6. Absolut verrückt. Wenig überraschend, die Sacramento Kings Platz 1, was die Midrange-Attempts pro Spiel angeht, weil halt DeRozan dort spielt. Wirklich wild, 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 wild. Und auch da auf die Totals geguckt, selbst bei den Totals ist er noch relativ weit vorne mit dabei. Was habe ich gerade gesagt, was seine Total Attempts sind? 435, damit hat er in der laufenden Saison mehr Midrange Shots genommen als die Cleveland Cavaliers, die Boston Celtics, die Bulls, Heat, Wolves, Jazz, Grizzlies, Nets und die Hawks auf dem letzten Platz, was die Midrange Frequency angeht, was vielleicht gar kein so schlechtes Zeichen ist. Mein Punkt ist, meine Headline ist, DeMar DeRozan ist ein Midrange Magier, wenn man es positiv formulieren möchte. Wenn man es negativ formulieren möchte, DeMar DeRozan ist ein aus der Zeit gefallener Midrange Gunner. Würde ich dir jetzt überlassen, welchen der beiden Wege du gehen willst.
Ich kann dir sagen, was seine Midrange-Quote vom Äquivalent her für eine Dreierquote wäre. Und dann kannst du mir sagen, ob das gut oder schlecht ist. Es sind 32,6% Dreierquote vom Äquivalent her. Mach mit dieser Info, was du willst.
Er hat, was hat er, Midrange-Quote 47 oder sowas, ne?
Es sind 49, was
49.
Insanely gut ist.
Ja, krank.
Für Midrange-Würfe.
Und 58% True Shooting sind überdurchschnittlich. 121er Offensivrating, das er dieses Jahr auflegt, ist deutlich überdurchschnittlich. Also allzu viel kann man ihm nicht vorwerfen in Sachen Scoring-Effizienz.
Es ist halt crazy, dass DeRozan wie ein Gott trifft aus der Midrange und vom True Shooting trotzdem nur minimal überdurchschnittlich ist. Das durchschnittliche True Shooting, ich hatte mal in Paolo Banchero Hate-Video von gestern, erzählt, das durchschnittliche True Shooting dieses Jahr liegt bei 57,4%.
Ach krass, okay. Dann ist hochgegangen im Vergleich zu den letzten Jahren.
Ja, jedes Jahr. Und DeRozans effektive Wurfquote in der Saison von 52,5% rankt ihn in der 46er Percentile bei den Forwards und die effektive Wurfquote im Durchschnitt ligaweit ist dieses Jahr bei 54%. Also da ist er sogar drunter, obwohl er wie ein Midrange-Gott wirft. Es ist also ziemlich verrückt, wie mathematisch nachteilhaft dieser Bereich mittlerweile ist. Und ich verstehe, dass du als elitärer Scorer irgendwo auch einen Midrange-Wurf brauchst, um nicht berechenbar zu sein, um vielseitig zu sein, als Backup-Plan, wenn du nicht zum Korb durchgekommen bist oder wenn du von der Dreierlinie gejagt wirst und dann halt in Richtung Korb gehst. Ich verstehe auch, dass es in Late-Game-Situationen teilweise wichtiger ist, überhaupt zu scoren, als ob du 2 oder 3 Punkte scorst. Also wenn du mit 1 Punkt hinten liegst und es sind noch 30 Sekunden auf der Uhr, dann ist es wichtiger, ob du überhaupt punktest, egal ob 1, 2 oder 3, als ob das am Ende 2 oder 3 sind. Also es gibt eine, obviously noch eine Daseinsberechtigung für Midrange-Würfe und man sieht es ja auch an Kevin Durant, dass das auch gut funktionieren kann, Chris Paul jahrelang, und wir sind beide keine Verfechter von diesem, niemand sollte mehr Midrange-Würfe nehmen, das ist ja auch überhaupt nicht das, worauf diese ganze Midrange-Debatte hinauslaufen sollte. Das ist halt der oberflächliche Ansatz, dass die Analytics sagen, nehmt gar keine von diesen Würfen mehr. Das ist nicht das, was damit gemeint ist. Vielleicht können wir da auch mal irgendwann eine Folge drüber machen. Aber DeRozan ist ein schönes Beispiel, dass du ziemlich krass aus diesem Bereich triffst und trotzdem unterdurchschnittliche effektive Wurfquote hast in der Saison. Und das ist halt ziemlich wild. Und wenn du dann natürlich wie Banchero triffst aus der Midrange, dann sieht's relativ schnell relativ ugly aus, weil dann ist deine effektive Wurfquote nicht in den 50ern, sondern auf einmal bei 46 und in der 11er Percentile und dann gibt's Probleme. Aber da kann sich jeder gerne das Video angucken, was ich dazu gemacht habe.
Was ist denn deine Headline, die du uns heute mitgebracht hast?
Was sehr, sehr schön ist, ich möchte über eine unterbewertete NBA Development Story reden von einem Spieler, der sehr, sehr schönen Basketball spielt, der wirklich Spaß macht und dessen Entwicklung einfach eine schöne Geschichte ist, und das ist Naz Reid. Mhm. Naz Reid war ein 5-Star-Recruit, der dann für LSU gespielt hat, dort extrem underperformte und nicht gedraftet wurde. Naz Reid hat dann in seinen ersten 4 Jahren in der NBA immer unter 20 Minuten pro Abend Spielzeit gesehen. In seinem 5. Jahr macht er 81 der möglichen 82 Games, Großteil davon von der Bank, und wurde Sixth Man of the Year, nachdem er sein ganzes Game umgestellt hat, nachdem er eine körperliche Transformation hingelegt hat, dünner wurde, schneller wurde, mobiler wurde und seine Spielweise im Zuge dessen auch umgestellt hat. Dann gewann er, wie gesagt, den Sixth Man of the Year Award und ist jetzt nochmal viel, viel besser, hat alles verbessert, sein Wurf, seine Handles, seinen Drive, Self-Creation mit dem Ball in der Hand, Playmaking für die Mitspieler, Defense, und spielt jetzt den besten Ball seiner Karriere. Und wenn du Leute fragst, was sie denken, wie alt Naz Reid ist, ich glaube, die wenigsten würden, ohne es jetzt zu wissen, sagen, dass der Typ gerade mal 25 ist. Das heißt, er ist möglicherweise nicht mal in seiner Prime, legt 15 Punkte pro Abend auf in dieser Saison bei einem 119er Offensivrating, bei 60% to Shooting, trifft 40% seiner Dreier, viel davon selber kreiert. Und Minnesota spielt eine Saison, die man sich anders erhofft hatte, laufen den Erwartungen hinterher. Wir werden eventuell das ein andere Wort über sie verlieren in der nächsten Stunde. Aber Naz Reid, der einen On-Off von plus 4,4 hat und ein On-Court-Net-Rating von plus 5,3, ist einer der großen Lichtblicke dieser Wolves-Saison, dieses Wolves-Teams. Und als nicht gedrafteter Spieler so eine Entwicklung hinzulegen und so einen großen Impact auch zu haben, mit gerade mal 25, ist ziemlich beeindruckend. Ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch das ein andere Wolves-Team mal an, gebt euch irgendein Highlight-Mixtape von Naz Reid, weil Big Man sollten nicht solche Handles haben und sich so bewegen und so aus dem Dribbling für sich kreieren können, wie er das kann. Das ist einfach wahnsinnig exciting. Und das wollte ich hier mal so ein bisschen lobend hervorheben, weil ich finde, dass nicht viele darüber reden, wie gut Naz Reid mittlerweile ist. Und wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Der Vertrag läuft dann sehr bald aus. Er hat eine Spieleroption für die 2025-26er Saison über 15 Millionen. Ich glaube, er wird mehr wert sein auf dem freien Markt, gerade auch in Anbetracht der schwachen Free Agency-Klasse. Mhm. Und das kann durchaus jemand sein, der für Teams, die Contender werden sollen oder die schon Contender sind, sehr interessant ist und jemand, der auch was bewegen kann für sein Team. Hat ein Zuhause gefunden in Minnesota. In Minnesota wird man ihn behalten wollen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber es wird viele Teams geben, die hinter ihm her sein werden, weil er eine extrem steile Entwicklungskurve hingelegt hat in den letzten Jahren, die wahrscheinlich, womöglich auch noch nicht auf dem Höhepunkt ist.
Völlig richtig, dass du ihn hervorhebst. Du hast gerade die On-Off-Zahlen angesprochen. Das Besondere bei ihm ist ja, dass er sowohl die Offense als auch die Defense besser macht, also auch statistisch belegbar. Und wenn wir rauszoomen und uns die Timberwolves als gesamtes Konstrukt angucken, dann ist natürlich die große Frage, was heißt die große Frage? Eigentlich ist es eine klare Antwort. Er macht viel mehr Sinn in diesem Timberwolves-Team und genauer gesagt in der Starting-Lineup, als es ein Julius Randle tut. Zum einen ist er wahrscheinlich inzwischen relativ deutlich der bessere Spieler als Julius Randle, also rein im Vakuum. Ja. Und zweitens, allein also der Fit, was das Spacing angeht an der Seite von Rudy Gobert, um Wege zu eröffnen für Anthony Edwards und Co., was das Two-Man-Game mit Ant angeht in möglichen Pick-and-Roll-Situationen, was die Secondary Creation angeht, gut, da hat Randall wahrscheinlich noch die Nase vorn, aber die Art und Weise der sekundären Creation ist bei Randall halt immer ein hapernder Punkt. Es wird sehr spannend zu sehen sein. Also ich denke, die Saison für die Timberwolves, du hast es gesagt, sehr enttäuschend. Ganz kurz können wir gerne nachher noch über sie sprechen, aber so viel verrate ich schon mal. So richtig da im Contender-Rennen sehen wir sie nicht. Und das liegt unter anderem eben auch dabei daran, dass Julius Randle bislang so ein Fremdkörper ist und gleichzeitig die Möglichkeiten des wahrscheinlich zweitbesten Spielers dieses Teams einschränkt, teilzuhaben an möglichen Erfolgsgeschichten. Und da wird sich zeigen, wie das im Sommer ist. Ob man Randle irgendwie losbekommt bis dahin. Was man Reid dann bieten kann und möchte, ist ja jetzt auch neue Ownership in Minnesota, in Minneapolis. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall, ein Auge zu haben auf den jungen Mann. Und ich hatte Hand aufs Herz auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er erst 25 ist. Also ich hätte ihn auch älter geschätzt.
So 28, 29.
Ja, sowas. Ende 20.
Ja, jünger als wir beide.
Jünger als wir beide. Das ist krank. Das ist wirklich krass, was da inzwischen so rumhüpft.
Wollen wir mal erzählen, was wir heute überhaupt vorhaben? Wir haben es jetzt schon ein bisschen angeteasert, aber was ist der konkrete Plan?
Ganz kurz, weil wir es gerade von Alter hatten. Cooper Flagg ist übrigens ein knackiger 2006er Jahrgang. Dezember 2006. Der hat das Sommermärchen nicht mal miterlebt.
Genau, Wahnsinn. Das war auch mein erster Gedanke gerade. Ja.
Wir haben heute vor, wie angekündigt auch schon, dass wir über die Contender sprechen wollen. Und zwar in Form eines pessimistischen Ansatzes. Wir wollen erstmal natürlich irgendwo definieren, wer denn in unserem Verständnis Contender sind und wenn sie auch noch so marginale Contender sind. Und dann über das größte Fragezeichen sprechen, das wir bei diesen jeweiligen Teams haben. Und ich bin so an die Sache rangegangen und ich würde vorschlagen, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen ranhangeln. Ich nenne es den Contender-Kuchen. Im Englischen Contender-Cake, da hätte ich noch die Alliteration mit drin. Aber bleiben wir mal deutsch. Contender-Kuchen ist ja auch eine Alliteration, vom Sound her zumindest. Naja, ich habe mir überlegt, wenn ich 100% einer Torte zu vergeben habe, das sind die Teams, denen ich Chancen auf die Larry O'Brien Trophäe zugestehen würde. Wie viel von diesem Kuchen würde ich an wen verteilen? Und ich bin dann am Ende, und gegen Ende wurde es sehr, sehr schwer, weil dann hast du irgendwie noch so 5% übrig und wem gebe ich da jetzt noch, wie vielen und so. Ich bin am Ende bei 8 Teams gelandet, denen ich mindestens 1% Chance auf den Titel gegeben habe, und ich habe dann noch 3 Honorable Mentions, die den Sprung ganz knapp nicht geschafft haben. Erstmal gefragt, vielleicht aus dem Bauch raus, wie hört sich diese Anzahl für dich an? 8 Teams, denen ich zumindest irgendwo eine kleine Chance zuschreiben würde, am Ende der Saison Meister zu werden.
Fühlt sich wenig an. Willst du kurz vorwegnehmen, wie sich das auf die beiden Conferences verteilt? Ohne jetzt obviously zu sagen, wer die jeweiligen Teams sind. Ist es 4-4?
Ja, pass auf, es ist Osten 1, 2, 3, 4, ja. Und Westen 1, 2, 3, 4. Meine 3 Honorable Mentions sind dann aber allesamt Westteams. Also ich sehe im Osten wirklich nur diese 4 Teams,
ja,
die irgendwie mitspielen.
Ja, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wer sind die Contender, welchen Teams würde ich es zutrauen, einen Championship Run hinzulegen, würde ich vielleicht auch da ankommen. Aber es fühlt sich komisch an zu sagen, dass das 9. beste Team der NBA eine 0% Chance hat, Meister zu werden. Mhm. Weil 0% ist verrückt, weil in den Playoffs kann halt so viel passieren. Und wenn sich in jeder der Serien dieses 0% Teams der beste oder die beiden besten Spieler des Gegners verletzt, dann ist alles möglich. Und wir haben auch in den Playoffs schon Surprises gesehen. Deswegen so, ich würde mich, glaube ich, schwer tun, einem Team wie den Rockets oder Mavericks, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass die bei dir in den Honorable Mentions irgendwo genannt sind, wirklich eine 0% Chance zu geben. Aber im Grunde genommen generell würde ich schon da auch so zustimmen. So 8 Teams, 4 Teams, die den Osten gewinnen können, realistisch. 4 Teams, die den Westen realistisch gewinnen können. Das kommt schon hin.
Okay, du hast mich ein Stück weit überzeugt. Ich mache das jetzt folgendermaßen.
Danke.
Ich habe bei einem der oberen Teams jetzt 1% abgezogen und ich nehme in meine Honorable Mentions sogar noch dieses, also meine Honorable Mentions waren bis gerade eben 3 Westteams und ich nehme jetzt noch dieses 4. Westteam im Bunde mit dazu und gebe diesen 4 Teams jeweils 0,25%. Das okay. Heißt, ich habe jetzt, mein Contender-Kuchen besteht dann jetzt aus 12 Teams, von denen aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maximal 1% haben. Und
okay.
Wenn wir jetzt vielleicht oben anfangen, das liegt vor allem daran, dass ich einen sehr großen Teil den Celtics und Thunder gegeben habe. Ich habe den Celtics 42% gegeben und den Thunder 38%. Also sprich, für mich gibt es eine 80%ige Chance, dass entweder die Celtics oder die Thunder Meister werden. Weil es für mich die beiden so überragenden Teams sind. Die Celtics für mich, was diese ganz knappe Verteilung zugunsten von Boston aussagt, sind die Celtics für mich immer noch der Top-Favorit. Auch weil sie wahrscheinlich im Osten einen leichteren Pfad haben werden als OKC im Westen. Und weil ich bei OKC, und da kommen wir jetzt gleich dazu, was das große Fragezeichen sein könnte, ich sehe bei Boston halt nicht so wirklich das große Fragezeichen. Also die Zweifel, die wir vor der Championship letztes Jahr hatten, dass die Offense manchmal stagnieren kann, dass Jaylen Brown und Jason Tatum manchmal nicht ganz die Höhen haben, die sie vielleicht bräuchten, dass die Gesundheit von Kristaps Porzingis ein großes Fragezeichen ist. All die Zweifel sind schon noch irgendwo da im Hinterkopf. Aber, und es sind eventuell kleinere neue Zweifel dazugekommen, vor allem Jrue Holiday, der sehr zu altern scheint aktuell vor unseren Augen. Aber mir würde es jetzt schwerfallen, dieses eine große Fragezeichen zu definieren bei Boston, weil ich finde, das haben sie einfach nicht. Diesen Benefit ja. of the Doubt, den verdienen sie nach diesem Championship Run letztes Jahr.
Es ist gut, dass du das ansprichst, weil mein Fragezeichen zu den Celtics lässt sich so formulieren, ist die Konkurrenz genug besser geworden? Fragezeichen.
Passt gut, ja.
Weil Boston ist nicht wirklich besser geworden. Und man sagt in der NBA gerne oder generell so Gleichstand ist Rückschritt, so in die Richtung. Gleich, also wenn du auf der Stelle stehen bleibst,
ja,
ist das fast wie ein Schritt zurück, weil halt die Konkurrenz besser wird. Und so ist es ja in vielen Bereichen in der NBA halt auch. Und die Konkurrenz ist besser geworden, so bei aller Liebe. Aber die Celtics hatten keinen besonders schweren Weg in die NBA Finals und zur Meisterschaft letzte Saison. Und sehr wahrscheinlich wird es dieses Jahr sowohl im Osten ein schwieriger Weg, als auch wird man auf ein besseres Team im Finale treffen, sehr wahrscheinlich. Die Konkurrenz ist besser geworden. Die Frage ist, ist die Konkurrenz so viel besser geworden, dass es einen Unterschied macht am Ende des Tages? Und das ist halt die große Frage zu den Celtics.
Finde ich sehr gut und sehr passend. Also das bestätigt ja auch irgendwo meinen Eindruck, dass es dieses eine große Fragezeichen nicht gibt, dass dein Fragezeichen sich gar nicht auf die Celtics selber bezieht, sondern auf die Konkurrenz. Finde ich, da sind wir dann auf einer Wellenlänge. Was sagst du denn dazu, dass ich den Thunder 38% gegeben habe? Findest du das zu hoch oder findest du es gerechtfertigt, dass die Thunder für mich auch in diesem ganz krassen Niveau in Sachen Favoritenstatus sind?
Es fühlt sich viel an. Würdest du dann sagen, ihre Chancen, den Westen zu gewinnen, sind doppelt so hoch?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie da die Mathematik, also was da die Stochastik sagen würde.
Ich glaube nicht, dass man so rechnen kann, weil dann wären ja ihre Chancen, den Westen zu gewinnen, wären dann, wenn man es einfach random verdoppeln würde, wären dann ja irgendwie 76% und dann wären ihre Chancen, in die zweite Runde einzuziehen, dann so 152%.
Also spätestens in diesem zweiten Schritt wird es dann mathematisch schwierig, ja. Aber 76% den Westen zu gewinnen, das fühlt sich jetzt gar nicht so falsch an tatsächlich.
Oh, finde ich schon. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir nicht hier so überlegt, wie ich das aufteilen würde. Ich habe, warst du jemand, der in der Schule dann bei der Rechnung, bei der Aufgabenstellung einfach das richtig gemacht hat, aber halt noch viel, viel mehr gemacht hat?
Nee, ich habe meistens viel weniger gemacht und auch das mit dem richtig war immer so eine Sache.
Ich habe das Nötigste gemacht. Ich habe mir jetzt nicht überlegt, wie ich hier Prozente geben würde oder so generell, wer jetzt so ein Contender-Ranking. Ich habe es jetzt auf YouTube gemacht vor ein paar Tagen, aber jetzt hier speziell für die Folge nicht nochmal. Ich habe mir wirklich eigentlich nur die Zweifel zu den jeweiligen Teams überlegt, aber es fühlt sich auf den ersten Blick ein bisschen hoch an, weil ich glaube, dass die Konkurrenz im Westen unterschätzt wird und ich glaube, dass die Thunder in den Playoffs ein wenig überschätzt werden. Aber das ist ja vielleicht eine ganz schöne Überleitung, weil ich habe ja anscheinend dann Zweifel und dann würde ich jetzt einfach mal reinstarten, wenn du nichts dagegen hast.
Ja, gerne. Also ich könnte mir vorstellen, dass mein großes Fragezeichen, dass sich das jetzt in dem Fall deckt bei den Thunder.
Ja, wir hatten über die Thunder geredet, nachdem sie das Finale des In-Season-Tournaments verloren haben.
Ja.
Gegen die Bucks. Oder haben sie das Halbfinale verloren?
Es war das Finale gegen die Bucks, ja.
Genau. Dass da einfach, abgesehen von Shai, was Perimeter On-Ball-Shot-Creation angeht, zu wenig kommt. Ich habe jetzt mich entschieden, dass das jetzt nicht der große Zweifel ist, sondern diese Probleme Teil meines Zweifels sind. Ich frage mich, ob die Thunder damit klarkommen, wenn sie nicht ihren Plan A in die Tat umsetzen können. Die Thunder spielen Basketball, extrem erfolgreichen Basketball, auf eine Art und Weise, quasi auf ihren Weg, so wie sie es wollen. Und das führt zu sehr, sehr viel Erfolg. Und ich frage mich, was passiert, wenn sie so nicht spielen können in den Playoffs. Wenn sie so spielen müssen, wie die Defense es vielleicht diktiert und was sie für Antworten haben, wenn die Defense was macht, was sie so jetzt in der Regular Season vielleicht noch nicht gesehen haben und was es so ein wenig ihnen schwerer macht, ihre Spielweise erfolgreich umzusetzen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen komisch bei einem Team, was 46 von 57 Spielen gewonnen hat und auf dem Weg ist, eines der drei besten Net-Ratings aller Zeiten über eine Saison aufzulegen. Aber die Thunder haben eine Spielweise, offensiv, Drive and Kick, viel Pick and Roll, in die Zone ziehen, in Richtung Korb ziehen, rauskicken, Closers attackieren, Vorteil kreieren in Form von SGA und J-Dub und dann Vorteil erweitern, Kapital draufschlagen. SGA zieht immer wieder zum Korb, muss dann nicht bis zum Korb durch, kann auch aus der Midrange abschließen. Das ist die Spielweise. Und man hat es letztes Jahr in den Playoffs gesehen, wenn ein Team wie Dallas wirklich die Zone zumacht und den Weg zum Korb zumacht und gleichzeitig einen guten Job macht, dann aber auch wieder raus zu recovern, einzelne Shooter frei stehen zu lassen und wirklich zu gameplanen, dass das an ihre Grenzen stoßen kann. Die Thunder sind überhaupt nicht mehr das gleiche Team wie letztes Jahr. Josh Giddey ist weg, die einzelnen Spieler sind besser. Das Team hat die Erfahrung gemacht und aus den Fehlern gelernt und sieht ganz anders aus als letzte Saison. Ich will das überhaupt nicht vergleichen. Aber wir haben es gesehen in dem Minnesota-Spiel, wo man die 25-Punkte-Führung verspielt hat. Das war ein Spiel. Und ich will jetzt hier aus einer Niederlage auch kein allzu großes Ding machen, weil man hat die gefühlt 10 davor gewonnen und wird die 10 danach auch wieder gewinnen. Und Niederlagen können immer passieren. Die Wolves haben eine Zonenverteidigung ausgepackt am Ende, die dieses Comeback gefuelt hat. Und so ein wenig sahen die Thunder lost aus, weil dann konnten sie auf einmal nicht mehr ihr Spiel aufziehen, wo einer der beiden, also J-Dub oder SGA, den Ball hatte, ISO, Pick and Roll, Korb attackieren, rauskicken, selber ein Play machen. Das ging dann nicht mehr so richtig. Und ich frage mich, inwiefern das vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack war, wie man nicht die Thunder stoppen kann und schlagen kann, sondern wie man die Thunder dazu bringt, anders spielen zu müssen, als sie es eigentlich wollen. Und meine große Frage ist, wenn es eine Defense schafft, SGA so ein wenig zu limitieren und J-Dub zu limitieren, wie diese Offense dann reagiert, wenn auf einmal die Spieler, die sonst eigentlich nur den Ball fangen müssen, weiterpassen, direkt werfen, vielleicht maximal noch einen Closer attackieren, wenn die dann auf einmal wirklich Entscheidungen treffen müssen, Vorteile auch irgendwie entstehen lassen müssen, selber irgendwie was machen müssen, wie das dann halt funktioniert. Wenn zum Beispiel eine Zone des Gegners dazu führt, dass SGA halt nicht komplett nuklear gehen kann und machen kann, was er will, sondern so ein wenig neutralisiert wird, ein wenig, dass dann auf einmal viel Verantwortung auf J-Dub liegt, der dann auf einmal seine Midrange-Würfe treffen muss oder Kick-Out-Pässe spielen muss, dass dann auf einmal Holmgren aus dem Post vielleicht oder am Perimeter selber was kreieren muss, dass Hartenstein dann eine wichtige Rolle übernehmen muss, dass dann die Aaron Wigginses im Team und die Lou Dorts im Team dann auf einmal wirklich eine größere, prominente Rolle haben. Und ich frage mich halt, oder das ist der Zweifel, den ich an diesem Team habe, inwiefern sie darauf halt vorbereitet sind, weil ihre Spielweise funktioniert so gut, dass sie bisher sich noch keine Gedanken machen mussten, was passiert, wenn eine Defense sie vielleicht dazu bringt, ein wenig etwas anders zu machen. Und deswegen bin ich halt so ein wenig skeptisch, ob die Thunder in den Playoffs genauso gut sind, wie sie es in der Regular Season sind. Sie sind Top-Favorit im Westen. Ich hatte sie sogar auf Platz 1 in meinem Contender Power Ranking auf YouTube letzte Woche. Ich glaube, dass sie Meister werden, statt heute. Wenn du mich fragst, wer wird Meister? Ich tippe auf OKC. Aber ich glaube trotzdem, dass sie ein wenig überbewertet werden, was weird ist, weil ich ja sage, ich denke, sie werden Meister. So, also wie sehr können sie dann schon überbewertet werden? Ich bin trotzdem skeptisch, was passiert, wenn man SGA ein wenig neutralisieren kann und dann auf einmal die anderen wichtiger werden in dieser Offensive. Das ist mein Zweifel zu diesem Thunder-Team. Ich kann sehr gut verstehen, wenn die Hörer das jetzt vielleicht nicht so teilen, wenn du jetzt sagst, boah, weiß ich nicht, bin ich sehr gespannt, aber vertraue jetzt nicht blind, dass die Thunder in den Playoffs auch alle über den Haufen rennen. Und sie sind, glaube ich, auch noch nicht so weit, dass sie über jeden Zweifel erhaben sind, weil das ist ein Team, was in diesem Kern eine Playoff-Serie gewonnen hat. Jemals. Da bist du noch nicht über all Zweifel erhaben. Eine Playoff-Serie. Letztes Jahr waren Runde 2 Schluss. Jetzt darfst du.
Danke. Viel habe ich nicht hinzuzufügen. Ich verstehe völlig, wo du herkommst. Ich bin wahrscheinlich, das ist jetzt komisch zu sagen, ich wollte gerade sagen, ich bin wahrscheinlich ein Ticken optimistischer. Aber
und du denkst, sie verlieren die Finals.
Genau, also ich tippe ja nicht drauf, dass sie Meister werden. Deswegen bin ich wahrscheinlich doch nicht ein Tick optimistischer. Mein großes Fragezeichen ist tatsächlich die On-Ball-Creation-Geschichte. Abseits von SGA, wie du angerissen hast. Wir haben da ja auch schon nicht nur nach dem In-Season-Tournament, sondern generell auch schon ab und zu mal drüber gesprochen. Wie sehr ist J-Dub in der Lage, diese sekundäre Rolle einzunehmen? Die Antwort war, in solchen Spielen wie dem In-Season-Tournament-Finale und auch in den Playoffs letztes Jahr leider nicht so sehr. Wie fit ist Chet Holmgren und wie viel Creation kann er dann so ein bisschen übernehmen? Was kommt von Dort? Was kommt von jemandem? Ist jemand wie Isaiah Joe noch großartig spielbar in den Playoffs? Was ist mit Caruso? Es sind schon kleinere Fragezeichen an diesem Team und es passt auch nicht so wirklich dazu, weil wir haben ja noch ein zweites sehr, sehr historisches Team mit den Cleveland Cavaliers, denen ich halt viel, viel weniger Prozente gegeben habe. Und es war ja zum Beispiel auch dein Thema jetzt gestern in der Supporter-Folge war einer deiner Hot Takes, dass die Thunder und die Cavaliers jeweils bei 67 Siegen landen werden am Ende. Vielleicht an der Stelle ganz kurz der Hinweis, wenn ihr Lust habt, unsere Arbeit zu unterstützen und damit dann noch mehr Double-Step-Back-Dosis euch sichern zu können, wie zum Beispiel die gestrige Supporter-Folge, in der wir ein paar Hottakes besprochen haben. Wir haben über die Wolves geredet zum Beispiel. Wir haben eben über die Thunder und Cavs geredet, um das jetzt gleich als Überleitung zu benutzen, um vielleicht dann auch zu den Cavs überzugehen. Die sind nämlich logischerweise auf Platz 3 in meinem Contender-Kuchen-Ranking, aber halt ganz, ganz weit unter den anderen beiden. Worüber haben wir noch geredet? LeBron und Luca. Du hast die These aufgestellt, dass die beiden jeweils mal 40 droppen im selben Game. Mhm. Wir haben über Trae Young geredet. Wir haben über die Rockets geredet, bei denen wir etwas skeptischer sind in Form eines Hot Takes. Ja, war mal wieder einiges Cooles dabei. Supporter Mailbag machen wir einmal im Monat exklusiv für die mindestens Star-Supporter. Der ist auch, den haben wir letzte Woche gemacht. Da erwartet euch vieles. Schaut doch einfach mal vorbei. patreon.com/doublestepback. Das ist der beste und direkteste und für euch auch vorteilhafteste Weg, uns und unsere Arbeit und dieses Podcast-Projekt zu unterstützen. Das würden wir euch von Herzen danken, wenn ihr mal vorbeischaut.
Ja, dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Wir sind da unendlich dankbar für jeden, der diese Arbeit dann unterstützt. Da geht eine Menge Arbeit rein. Sowohl die eine öffentliche Folge pro Woche als auch die eine Supporterfolge pro Woche. Viel Arbeit, die darüber hinausgeht, als hier aufzunehmen. Wir bereiten uns vor. Wir schneiden. Wir machen extra Content drumherum. Da laufen im Hintergrund viele, viele Sachen ab. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Und wir sind sehr, sehr froh über die paar wenigen Sponsoren und Partner dieses Podcasts, die wir haben. Und wir sind unendlich dankbar für die mittlerweile schon relativ vielen Leute, die uns da jeden Monat mit einem kleinen Betrag unterstützen. Also wer Bock hat, uns zu unterstützen, zu gewährleisten irgendwo, dass es dieses Projekt auch noch lange gibt und gleichzeitig sich aber auch noch Bonus-Content und extra Stuff zu sichern, der kann das sehr, sehr gerne mal auschecken, mal reinschnuppern, mal ausprobieren. Mittlerweile sind weit mehr als 20 Supporter-Folgen online und das Ding ist erst live seit letzten September, also da geht einiges ab. Jede Woche erwartet euch da extra Content. Link in der Folgenbeschreibung immer zu finden. Und dann mach mal an der Stelle weiter. Du hast Cleveland gerade schon angerissen. Was ist dein größter Zweifel? Vielleicht auch, bevor wir zu ihnen kommen. Wir verstehen natürlich, wir haben hier viele, viele Hörer, die Fans sind von den jeweiligen Teams. Und wir reden jetzt hier halt über Zweifel. Wir erwähnen die 90%, 95% Sachen nicht, die dieses Team überhaupt zum Contender macht, sondern reden halt jetzt hier über dieses 5% Ding, was halt uns noch so ein bisschen skeptisch macht. Das heißt aber nicht, dass die 95% in dem Fall der Teams, die wir jetzt geredet haben, das wird natürlich dann ein bisschen weniger, je weiter wir hier voranrücken, dass diese ganzen positiven Sachen nicht existieren. Also ich denke, die Thunder werden Meister. So, ich habe zwar jetzt gerade 10 Minuten lang einen Monolog gehalten, was ich an diesem Team nicht mag, aber es scheint ja einiges zu geben, was ich sehr mag an diesem Team, aber das ist halt einfach nicht Thema der heutigen Folge. Also nicht, dass hier Leute denken, wir haten jetzt hier jedes einzelne Team. Ziel dieser Folge ist halt einfach, dass wir über die besten Teams der NBA reden und zu jedem Team einfach so einen kleinen Zweifel haben. Aber Cleveland, wir werden jetzt gleich, du wirst deinen Zweifel sagen, ich werde meinen Zweifel sagen, vielleicht ist es der gleiche. Das heißt nicht, dass Cleveland schlecht ist. Cleveland ist historisch gut und es gibt 20 Sachen, über die wir reden könnten, die dieses Team fantastisch macht. Ist halt einfach nicht das Ziel der heutigen Folge. Das wollte ich einfach nochmal kurz loswerden. Und jetzt meine Frage an dich. Was ist dein größter Zweifel zu dem Team, das 8 in Serie gewonnen hat, 48 ihrer 58 auf dem Weg ist, 68 Games dieses Jahr zu gewinnen? Suche das Haar in der Suppe.
Es ist für mich leider ein relativ großes, dickes, fettes, schwarzes Haar in der Suppe. Und deswegen habe ich sie, zur Erinnerung, Celtics 42% auf dem Contender-Kuchen. Thunder 38, Cavs 8. Mein größtes Fragezeichen, und das ist dann eben gleich meine Frage an dich, findest du es gerechtfertigt, dass ich die Cavs hier im Vergleich zu den Celtics im Osten, die sie ja outperformen bislang in dieser Regular Season, und auch im Vergleich zu den Thunder, die ähnlich historisch unterwegs sind, so sehr abstrafe? Mein großes Fragezeichen ist zum einen, also ich würde es generell als Lineups bezeichnen. Zum einen immer noch ein bisschen die Allen Mobley Frontcourt-Geschichte. Ich glaube, viele der Zweifel, die sich aus den letzten beiden Jahren in den Playoffs ergeben haben, haben sich ein bisschen relativiert, einfach weil Mobley so einen großen Schritt gemacht hat offensiv und so viel mehr mitbringt als noch in den letzten Jahren. Und weil auch Allen einen Schritt gemacht hat und die beiden passen ganz gut zusammen. Defensiv ist es natürlich über jeden Zweifel erhaben. Trotzdem, wenn es dann soweit ist in den Playoffs, dass Teams sich da besser drauf einstellen können, dass du Schwierigkeiten haben wirst, mit Mobley und mit Allen Teams auseinanderzuziehen mit deinem Spacing. Das ist ein kleines Fragezeichen und aber das größere Fragezeichen auch in der Lineup-Geschichte, und das habe ich auch an der Stelle hier schon mehrfach erwähnt, der defensive Backcourt bestehend aus Garland und Mitchell. Wir haben es in einem direkten Duell gegen die Celtics gesehen, schon im Laufe der Saison, die immer wieder Garland rigoros attackiert haben. Generell gab es das ein oder andere Spiel, in dem sich Cleveland schwer getan hat, sowohl gegen Top-Teams als auch gegen Teams mit Top-Perimeter-Creatern. Das wird schwierig in den Playoffs. Mitchell und Garland in der Defensive im Backcourt. Ich habe neulich nach dem DeAndre Hunter Trade gesagt, ich glaube, dass viele Leute Hunter defensiv ein bisschen überschätzen. Das ist auch nicht derjenige, den du komplett sorglos an den Perimeter-Creator des Gegners stellen kannst. Zumal du ihn ja dann in manchen Matchups, also du brauchst ja Hunter gegen Jason Tatum zum Beispiel. Das ist ja dann trotzdem noch deine beste Bet, außer du möchtest Mobley rausziehen. Und dann hast du trotzdem White gegen Garland und Brown gegen Mitchell oder sowas. Das ist meine größte Sorge. Der Backcourt defensiv gesehen und das eben eingebettet in dieses generelle Line-Up-Fragezeichen, weil einfach die Eindrücke aus der Serie gegen Orlando letztes Jahr und dann dem Ausscheiden gegen Boston natürlich, dem sang- und klanglosen, und auch aus dem Jahr davor alles andere als gut sind. Und die Cavs spielen eine überragende Saison. Sie haben es verdient, hier auf Platz 3 quasi in meinem Contender-Ranking zu stehen. Und sie haben ein Stück weit verdient, dass wir ihnen mehr zutrauen als in den letzten Jahren. Aber diese großen Fragezeichen, was die Playoffs angeht, die bleiben halt irgendwo leider.
Ich mache mir nicht so Sorgen um den Backcourt defensiv. Erstens, weil die Defense deines Backcourts in Anführungszeichen verhältnismäßig unwichtiger ist oder wird, wenn du elitäre Defender hinter ihnen hast. Und das haben die Cavaliers. Das heißt, ihr defensiver Backcourt ist deutlich unwichtiger als der der Los Angeles Lakers beispielsweise. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass der defensive Backcourt jetzt so katastrophal ist. Ich habe es seit Jahren schon gesagt, ich glaube, Darius Garland holt so ziemlich das Maximum aus seinen körperlichen Voraussetzungen als Defender raus. Das sind natürlich keine optimalen Voraussetzungen, aber so skillmäßig, technisch, taktisch, vom Einsatz her lässt sich da nichts groß kritisieren. Und Mitchell hat bessere Voraussetzungen, aus denen er weniger macht, aber ist jetzt auch kein katastrophaler Verteidiger. Ist jetzt nicht in der Konversation, einer der schlechtesten Guard-Defender der NBA zu sein. Also, ich sehe das ähnlich. In einer potenziellen Finals-Serie wird irgendjemand SGA verteidigen müssen und dann wird SGA auch Mitchell und Garland irgendwo jagen. In einer Serie gegen die Knicks, wer verteidigt Brunson und Ananobi und Bridges, wenn du halt Allen und Mobley am Korb behalten möchtest. Gegen die Celtics hast du es gerade schon angesprochen. Das ist jetzt natürlich nicht optimal, aber das ist jetzt in meinen Augen, glaube ich, dann jetzt nicht so der aller ausschlaggebendste Faktor. Mein größter Zweifel bei diesem Team ist einfach, und das ist eine Frage, wann wurde das letzte Mal ein Team Meister, ohne einen Top-10-Spieler in der NBA im Kader zu haben? Das waren vermutlich die 2014er San Antonio Spurs und danach vielleicht dann die Pistons.
Also ich hätte jetzt auch spontan an die Pistons gedacht. Ich weiß nicht, die 2014er Spurs waren nicht vielleicht Kawhi, zumindest gegen Ende, da schon zumindest in die Richtung unterwegs?
Also nicht in meinen Augen. Das war jetzt auch nicht schon die Zeit, wo ich mich intensiv beschäftigt habe, aber in meiner Erinnerung war Kawhi da noch kein Top-10-Spieler in der NBA. Das war noch ein bisschen weg. Das waren offensiv noch sehr, sehr viel Rollenspieler-Stuff. Und dieses Team kam halt über die Defense, über die Team-Offense, übers Coaching, über die Erfahrung und nicht über die individuelle Klasse von einzelnen Spielern. Also wahrscheinlich schon die 2014er Spurs, aber davor dann halt die Pistons. NBA-Champions, gerade in der modernen NBA, haben Top-10-Spieler. Wir hatten es in unserer allerersten Folge damals runtergebrochen, dass die allermeisten Champions A, eine elitäre Defense haben und B, diesen Generational Superstar. Und das ist dann halt so ein bisschen die Frage, kann Cleveland sowohl verteidigen, das ist das, was du als Zweifel mit so angebracht hast, und zum anderen haben sie diesen Spieler, weil Mitchell ist kein Top-10-Spieler, Garland ist kein Top-10-Spieler, Mobley ist kein Top-10-Spieler. Und in vielen Serien hätten sie halt nicht den besten Spieler. Und die besten Spieler gewinnen via Abe-Serien in der modernen NBA. Und deswegen ist das ein Zweifel, den ich habe zu Cleveland. Also wenn man ein Haar suchen will in der Suppe, die Clevelands crazy gute Saison ist, dann, dass dieser alles überstrahlende Superstar fehlt. Mitchell kann der mal sein für eine Serie. So, wir erinnern uns zurück an Utah gegen Denver damals in der Bubble. Also wenn das nicht alles überstrahlend war, was Mitchell da gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt so aufs große Ganze gesehen ist Mitchell nicht dieser alles überstrahlende Superstar. Und er war es jetzt auch schon seit einer Weile in den Playoffs nicht mehr. Und das ist halt der Zweifel, den ich habe bezüglich den Cleveland Cavaliers.
Lass uns weitermachen, oder?
Sehr gerne.
Ich habe die Nuggets als nächstes mit 6%, den ich ihnen gegeben habe. Dann doch nochmal ein kleines Stückchen unter Cleveland. Einfach weil die Nuggets keine so gute Regular Season spielen. Und ich bin ein bisschen geschwankt bei meinem größten Fragezeichen. So zwischen, also Spoiler, als nächstes kommen die Knicks bei mir.
Dann haben wir die gleichen Top 5.
Ja, okay. Und bei den Knicks ist halt das ganz klare, riesige, riesige Fragezeichen. Die Defense. Rate mal, wer bislang eine leicht schlechtere Defense hat in dieser Saison als die Knicks. Es sind die Denver Nuggets. Die Knicks sehen jetzt in den letzten paar Wochen desolat aus defensiv, aber da können wir ja gleich dann noch dazu kommen. Aber die Nuggets auf die Saison gesehen haben nur die 20-beste Defense. Die Offense auch übrigens minimal schlechter als New York. Also die beiden sind da wirklich relativ im Gleichschritt unterwegs. Die Nuggets haben die überragende Offense. Die Nuggets haben Nikola Jokic, den besten Spieler der Welt. Ich habe mich dann doch gegen die Defense als größtes Fragezeichen entschieden, sondern für Jamal Murray. Weil du hast den Joker, du hast auch große Teile des Supporting Casts, die immer noch sehr gut funktionieren. Jemand wie Michael Porter Jr. zum Beispiel funktioniert noch mal besser als in den letzten Jahren. Aaron Gordon, seit er von seiner Verletzung zurückgekommen ist, funktioniert wieder ganz gut. Du hast mit Westbrook jetzt sogar noch eine Wildcard mit drin, die ganz gut funktioniert. Du hast mit Christian Brown jemanden, der einen Schritt gemacht hat. Also um große Teile des Supporting Casts mache ich mir tatsächlich nicht so viel Sorgen an beiden Enden des Feldes. Aber diese Nummer 2, die muss halt da sein. Und das muss Jamal Murray sein. Und das muss ein Jamal Murray sein, der eher so aussieht wie jetzt in dieser Saison bislang, aber auch das relativ unkonstant. Und es darf auf keinen Fall der Jamal Murray sein, den wir letztes Jahr gesehen haben, den wir bei Olympia gesehen haben. Jamal Murray muss ein Top 30 bis am besten sogar eher Top 20 Spieler sein, damit die Nuggets Champion werden können. Und das ist für mich das größte Fragezeichen bei diesem Team.
Mein größtes Fragezeichen bezieht das auch mit ein. Und zwar hat Joker genug Hilfe. Und wenn wir über Jokers Hilfe nachdenken, ist natürlich Murray da. Als allererstes zu nennen, spielt einen ziemlich verrückten Februar, 9 Spiele, 68% to Shooting, 133 Offensivrating, 25 Punkte pro Abend. Ist sicherlich irgendwo auch eine Hot Streak, aber zweifelsohne sieht er wieder mehr wie der Spieler aus, der ihnen vor 2 Jahren maßgeblich geholfen hat, den Titel zu gewinnen. Wird sicherlich irgendwann wieder abkühlen, aber das sieht auch von der Athletik her, von der Spritzigkeit, von der Kondition, von der Fitness jetzt wieder deutlich besser aus als zu Saisonbeginn, als zu Olympia, als letzte Saison. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Man hat so ein bisschen in dem Lakers-Game gesehen, dass allerdings, wenn eine Defense gegen Joker gameplant und ihn zumindest so ein wenig das Leben schwer macht und dann halt die Kollegen halt ein bisschen was davon auffangen müssen, dass es dann halt relativ schnell dünn wird. Also die Lakers haben einen fantastischen Job gemacht. Ich hatte es im Video auf YouTube auch runtergebrochen, dass Jokic im Post immer wieder gedoubleteamt, getrippleteamt wurde, dass die Hilfe da war, dass man gezielt verhindert hat, dass er angespielt wurde. Also ich habe selten in der Regular Season ein Team einen so guten Job machen sehen wie die Lakers, die wirklich aktiv versucht haben zu verhindern, dass Joker auf den Elbows und im Post überhaupt den Ball bekommen hat. Und die Nuggets-Spieler hatten Probleme, Jokic anzuspielen. Sie hatten Probleme, dass, wenn sie selber gemerkt haben, ey, der Pass ist jetzt nicht da, dann halt irgendwas machen zu müssen. Und dann endete das halt in Westbrook Midrange-Pull-Up-Jumpern oder Wide-Open Aaron Gordon-Dreiern, die du jetzt auch nicht den ganzen Abend haben willst. Oder dass Jamal Murray dann so ein bisschen aus hier allein gestellt war. Und mein großes Fragezeichen bezüglich dieses Denver-Teams ist, können die Kollegen das dann so ein bisschen auffangen? Weil auf Jokic wird die Hauptaufmerksamkeit einer jeden Defense liegen und in einer Serie gegen die Thunder wird man entweder Hartenstein als direktes Matchup haben und dann Holmgren als Roamer dahinter und einen Lou Dort oder so One Pass Away hinstunten oder halt Holmgren an ihm dran und an Hartenstein als Roamer. Und dann muss Murray da sein, dann muss Westbrook da sein, dann muss Gordon da sein, dann muss Brown da sein. Und ich habe Zweifel, dass sie das können. Das ist kein besonders tiefes Team. Da reden wir schon die ganze Saison drüber. Jokic ist der beste Spieler auf dem Planeten. Er kann dieses Team tragen bis zu einem gewissen Punkt. Aber auch er hat dann irgendwo auch eine Grenze. Die ist sehr, sehr weit oben, aber sie ist da. Und mein Fragezeichen bezüglich dieses Denver-Teams ist, ob genug Hilfe kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht genug Hilfe kommt.
Glaubst du denn, dass sie die Defense irgendwie wieder retten können, so wie beim Championship-Run vor 2 Jahren?
Oh, ey, das mit der Defense ist so ein Thema. Die Nuggets waren halt damals so ein Team, was unserer These so ein bisschen widersprochen hat. Sie hatten halt das große Glück, in Anführungszeichen, dass sie nicht einmal getestet wurden von einer wirklich guten Offense in diesen Playoffs. So, sie haben in Runde 1 gegen die Wolves gespielt. Da wurde weder ihre Perimeter-Defense noch ihre Rim-Protection getestet. In Runde 2 gegen die Suns mit Zero Rim Pressure. Das heißt, da wurde nur ihre Perimeter Defense getestet und nicht ihre Rim Protection. In den Conference Finals wurde dann nur ihre Rim Protection getestet, aber nicht ihre Perimeter Defense, weil die Lakers einfach nicht shooten konnten. Und in den Finals von Miami wurde halt gar nichts so richtig getestet, weil Butler angeschlagen war und Miami jetzt auch nicht dein normales Finals-Gegner-Team war von ihrem Level her. Das war schon eine ordentliche Defense. Aber sie wurde halt nicht so richtig getestet, was es jetzt nicht entwerten soll, wenn wir uns jetzt hier noch bei Nuggets-Fans unbeliebt machen. Aber man sollte es nicht aus den Augen verlieren. Und dann hatte man KCP am Perimeter, man hatte Bruce Brown. Das ist Personal, was jetzt so nicht da ist. Das heißt, ich denke nicht, dass ihre Defense auf dem Level von 2023 sein kann. Und ich denke, selbst dass dieses 2023-Level nicht gut genug wäre gegen einige der Teams, gegen die sie spielen. Weil man hat nicht gegen eine OKC-Offense gespielt, beispielsweise. In den Playoffs 2023.
Lass uns gerne im Big Apple weitermachen. Wir haben gerade schon festgestellt, wir haben die Knicks beide dann quasi auf Platz 5. Ich habe ihnen dann auch nochmal einen kleinen Schritt weiter nach unten. Ich habe den Knicks jetzt schon 2% gegeben. Und also 42, 38 ganz oben, dann sind wir bei 80. Cavs 88, Nuggets plus 6. Dann sind wir ja jetzt schon bei 94 und ich habe jetzt den Knicks. Das ist mein letztes Team, das nochmal mehr als 1% zumindest bekommen hat. 2% für die New York Knicks. Was ist dein größtes Fragezeichen? Ich finde, hier gibt es im Prinzip 2 Auswahlmöglichkeiten. Die eine habe ich schon mehrfach angesprochen in den letzten Wochen, Monaten. Da haben wir auch schon festgestellt, dass du da ein bisschen optimistischer bist als ich. Die andere wäre, wie gerade schon angerissen, die Defense. Oder hast du noch ein drittes großes Fragezeichen gefunden?
Ich nehme an, du wirst auf die Verletzungsanfälligkeit anspielen und Belastung.
Genau.
Ja, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal so durchkauen. Das haben wir jetzt schon mehrmals besprochen, dass ich das nicht so sehe. Und bisher hat es sich jetzt auch nicht als großes Problem herausgestellt. Kann natürlich aber noch passieren. Kleines Fragezeichen ist sicherlich irgendwo, ja, Brunson ist besser als der beste Cavs-Spieler, aber er ist jetzt auch nicht dieser alles überstrahlende super, super, Superstar, den, wie gesagt, Titelteams in der Regel haben. Das große Problem ist aber offensichtlich, es ist die Defense, die in den letzten Wochen desaströs aussah, gerade auf den großen Positionen im Frontcourt in Sachen Rim Protection. Towns ist kein defensiver Anker. Man hat 7-mal gegen OKC, Boston und Cleveland gespielt in dieser Saison, hat alle 7 Spiele verloren und wurde abgeschlachtet, ein ums andere Mal von der jeweiligen Offense.
Mhm.
Towns ist super eingeschränkt als 5er. Du kannst basically nur Drop Defense spielen. Und Drop Defense, die der Knicks, die ist ja jetzt schon in der Regular Season ein Problem, wo die Drop-Defense halt eigentlich am besten noch funktioniert.
Ja.
Wenn die in den Playoffs Drop-Defense spielen und ein Team wirklich dagegen plant, dann ist Feierabend. Deswegen die Knicks. Sie haben eine unfassbare offensive Feuerkraft. Sie haben eine geile Teamchemie. Sie sind gut gecoacht. Sie sind erfahren und sie sind nicht verletzungsanfällig. Aber diese Defense ist ein Problem und dass diese Defense im Saisonverlauf nicht besser geworden ist und dass sich kein positiver Trend abzeichnet, ist auch besorgniserregend und deswegen schreit das so ein bisschen Fake Contender hier, aber es ist halt immer noch ein Team mit Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges und Josh Hart, die haben immer eine Chance in jeder Serie, in jedem Spiel, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das eine playoff-taugliche Defense sein soll. Was mal wieder zeigt, wie wichtig die Center-Position defensiv ist, weil du kannst OG Anunoby und Josh Hart und Mikal Bridges am Perimeter haben. Wenn dein defensiver Fünfer eine Katastrophe ist, dann hast du massive Probleme.
Das heißt, dein Optimismus, dass Mitchell Robinson das Allheilmittel ist, hält sich ebenso in Grenzen, nehme ich an.
Ja.
Gut, dann sind wir uns da auch einig.
Jetzt bin ich gespannt, wen du auf 6 hast.
Ich habe 3 Teams jeweils 1% gegeben. Ich habe da jetzt nicht bis ganz zu Ende überlegt, wen ich da jetzt auf 6 schieben würde. 6, 7, 8. Also wie gesagt, jeweils 1%. Die Lakers, die Warriors, die Bucks. Das sind die 3 Teams. Mhm. Ich habe jetzt die Bucks hier auf 6 stehen, was ich wahrscheinlich dann auch so hätte. Aber es könnten genauso gut die Lakers auf 6 stehen. Also ich würde sagen, die Warriors sind dann vielleicht nochmal so ein Müh unter den beiden.
Da bin ich gespannt, warum. Weil es mir bei den Warriors am schwierigsten gefallen ist, ein Fragezeichen zu finden. Ich würde dir prinzipiell zustimmen, dass die Bucks und Lakers bessere Chancen haben, aber es fiel mir bei den Warriors schwerer, ein Fragezeichen zu finden.
Ja, da würde ich dir so zustimmen. Ja.
Okay. Was ist denn bei den Bucks dein größtes Fragezeichen? Und warum ist es Doc Rivers?
Es ist tatsächlich nicht Doc Rivers, aber okay. Gerade weil ich mir dachte, dass es wahrscheinlich du das mitbringen wirst. Ich habe mich für die Point of Attack Defense entschieden. Auch das großes Thema bei den Bucks die ganze Saison schauen. Wo stehen sie denn im generellen Defensive Rating inzwischen? Auf Platz 13, Platz 11 in der Offense. Also halt irgendwie so ein durchschnittliches Team bislang an beiden Enden des Feldes. Wenn wir uns dann über die Playoffs unterhalten, dann traue ich der Offense schon gut und gerne zu, dass sie da noch einen Schritt machen kann und in diese besseren Sphären aufrutschen kann. Ich glaube aber auch, dass die Defense großes Potenzial mitbringt, abzustürzen, weil einfach Point of Attack da so wenig da ist. Du hast es gestern auch in unserer Supporter-Folge mal kurz nebenbei angerissen. Kuzma hilft, aber Brook Lopez ist nicht mehr das, was er mal war, als dieser alles aufräumende Rim Protector. Du hast mit Dame eine riesige Schwachstelle am Perimeter und du hast einfach ansonsten, was da so drumrum läuft. Bist du dann, was Perimeter-Defense angeht, schon relativ schnell bei jemandem wie Andre Jackson Jr., der wiederum offensiv sehr fragwürdig ist in den Playoffs? Ich glaube, diese Defense wird einfach am Perimeter zu angreifbar sein, um sie hier irgendwie höher zu schieben. Und dann kommt noch die ganze Coaching-Komponente dazu, aber das würde ich jetzt, wie gesagt, dir überlassen.
Ich hatte auf YouTube gesagt gehabt vor wenigen Tagen in meinem Kuzma-Video, wenn die Bucks es schaffen, eine zumindest durchschnittliche Defense zu haben, eventuell in Richtung gut gehen und eventuell sogar an Top 10 kratzen und man das dann kombiniert mit der offensiven Feuerkraft von Giannis und Dame und dieser Brillanz, dann ist das ein richtig gutes Team. Die Bucks haben auf ihre letzten 10 Spiele das 10. beste Defensive Rating der NBA. Das sieht mit Kuzma gut aus. Ein defensiver Frontcourt mit Kuz oder Prince plus Giannis plus Lopez macht Bock. Ich glaube auch nicht, dass Damian Lillard so mies ist defensiv, wie sein Ruf vielleicht ist. Mhm. Und wenn er die einzige defensive Schwachstelle ist in deiner Aufstellung, dann ist das verkraftbar. Wenn du natürlich Dame und Portis und Connaughton auf dem Parkett stehen hast, dann hat sich das ganz schnell ausgebobbt. Aber wenn du 4 überdurchschnittlich gute athletische, große Verteidiger an der Seite von Dame hast, dann ist das, glaube ich, nicht so ein Drama. Deswegen sind die Bucks offensiv besser, als sie es defensiv sind, ja. Aber ich glaube nicht, dass die Defense am Ende ihnen das Genick bricht, sagen wir es mal so. Und da sehe ich schon eher Potenzial, dass Doc Rivers und eine 2-0 Serienführung in Runde 2 ihnen das Genick bricht oder eine 3-1 Führung in der zweiten Runde, gegen wen auch immer, ihnen das Genick bricht. Doc Rivers, ich habe zu viel gesehen in den letzten Jahren, was mich sehr pessimistisch machen lässt in Sachen von Adjustments und Coaching. Und es sind halt echt gute Coaches in der Eastern Conference. So, du hast Atkinson, mein Coach of the Year Frontrunner in Cleveland, Missoula über jeden Zweifel haben in den Playoffs mittlerweile. Tom Thibodeau ist ein unterbewertet guter Coach. Dann hast du Rick Carlisle in Indiana, Spo in Miami, wobei Miami natürlich jetzt hier auf Platz 9 abgerutscht ist und echt katastrophal aussieht. Aber da sind sehr viele Serien, in denen die Bucks einen echten Nachteil an der Seitenlinie haben. Und ich glaube, das könnte ihnen zum Verhängnis werden. Wenn ich die Fragezeichen ranken müsste in Bezug auf Milwaukee, wäre auf Platz 1 Doc Rivers, auf Platz 2 die Gesundheit von Giannis und Dame und auf Platz 3 ihre Defense.
Okay, alles klar. Verstehe ich,
okay,
dass du das so formulierst. Bei den Lakers auch das Fragezeichen ist halt sehr, sehr deutlich und sehr schnell zu finden. Das ist
ja der dicke, faule mit der 77.
Richtig.
Ich weiß, kann er der beste Spieler von dem Team sein, was eine Conference gewinnt?
Ich glaube nicht, nee. Mit dem kannst du einfach nicht gewinnen. Ja. Nee, glaube ich auch nicht, weil Defense wins Championships. Aber da sind wir vielleicht dann am Knackpunkt. Defense haben sie nämlich nicht wirklich. Die Defense und das große Loch auf der Center-Position, das sind die beiden riesigen Fragezeichen, was die Lakers angeht.
Ja, hundertprozentig. Also, dass die Lakers im Frontcourt dünn, also wenn wir sagen, die Lakers sind dünn aufgestellt, dann ist das eine Untertreibung und eine Beleidigung für die Teams, die wirklich nur dünn aufgestellt sind.
Ja.
Die Lakers waren dünn aufgestellt, als sie ihren Top 15 Big Man noch hatten im Frontcourt. Den haben sie jetzt nicht mehr. Wenn das davor dünn war, dann ist mein Vokabular nicht breit genug aufgestellt, um hierfür eine Bezeichnung zu finden. Das ist halt eine Frontcourt-Rotation. Jackson Hayes, ja, Alex Len kam jetzt schon nicht mehr zum Einsatz in den letzten Spielen. Küchen, Coloco, ja, kannst halt vergessen. Also die Lakers werden basically entweder mit Hayes gehen oder halt klein spielen. Und das ist beides nicht wirklich vielversprechend in einem Playoff-Setting. Und das ist halt das große Problem. Die Lakers haben die beste Defense der NBA seit dem Jahreswechsel statistisch, was allerdings ja irgendwo auch ein bisschen fake ist. Da ist Shooting-Pech ihrer Gegner dabei. Das sind viele einfache Spiele gewesen. Da ist auch noch eine Menge Zeit mit Anthony Davis mit drin gewesen. Also, wenn wir jetzt hier mal gucken, wir können uns doch hier mal das mal Post-All-Star-Break, das ist ja dann ohne AD, Defensive Ratings, muss ich jetzt auf den NBA.com, zweitbestes Defensive Rating Post-All-Star-Break. Wenn ich jetzt das entkräften will, dann sage ich dir, wer auf Platz 1 steht. Und das sind die Portland Trail Blazers. Und auf 3 sind die Pelicans. Nur um mal zu verdeutlichen, wie wenig Aussagekraft das hat. Und dementsprechend ein bisschen Fake mit dabei. Natürlich ein guter Trend. Ich glaube, dass JJ Redick ein crazy guter defensiver Coach ist. Aber das reicht halt auch nicht, um die Lakers zu einer guten Defense zu machen. LeBron überragt am defensiven Ende im letzten Monat. Redick hat jetzt heute Nacht von All-Defensive-Level geredet. Ich glaube, die Kids von heute nennen das Glazing. Weil, lass mal die Kirche im Dorf. Aber LeBron verteidigt so gut jetzt gerade, wie ich ihn schon länger nicht mehr habe verteidigen sehen. Erst recht nicht in einem Februar. Es ist nicht All-Defensive-Level. Bei aller Liebe, ich stimme JJ Redick oft zu bei dem, was er sagt. Da würde ich ein wenig auf die Bremse treten. Deswegen LeBron verteidigt gut. Vanderbilt, dass er zurück ist, hilft. Dorian Finney-Smith, das hilft. Reeves ist ein guter Verteidiger. Aber wie wir gerade schon bei den Knicks rausgearbeitet haben, da kann sonst wer rumlaufen am Perimeter und weiter draußen, wenn da so ein riesiges Loch in der Mitte am Korb klafft. Deswegen, das ist das größte Fragezeichen zu den Los Angeles Lakers.
Dann bleiben noch die Warriors, die Dritten im Bunde, denen ich hier 1% gegeben habe. Und du hast gerade gesagt, dir fällt es sehr schwer, da ein großes Fragezeichen zu finden. Julius, weißt du, bei was es mir sehr schwer fällt, ein großes Fragezeichen zu finden?
Hau raus.
Holy Boom. Und tatsächlich auch, wenn wir jetzt direkt reingehen wollen in die Materie, SpongeBob. SpongeBob, absolute OG-Kinderserie, hat meine Kindheit definitiv jeden Mittwoch.
Meine gar nicht. Ich habe nicht eine Folge davon gesehen in meinem Leben.
Was?
Ja, I know.
Nein.
Doch.
Oh Gott. Das ist traurig. Das ist wirklich, dann wurdest du ja gar nicht verdummt in deiner Kindheit.
Also noch schlechter als meine NBA-Takes.
Ja.
Ist oh, wow. Mein Kindheitsserien-Knowledge.
Oh, wow. Also SpongeBob hat zumindest meine Kindheit jeden Mittwoch, als ich bei meiner Oma geschlafen habe und dort dann tatsächlich Super RTL gucken durfte.
Du kannst mir deine Top 10 Kindheitsserien aufzählen und danach die Top 10 beliebtesten Kindheitsserien, die es gibt, und ich werde maximal eine von denen gesehen haben.
Krass. Was hast denn du dann gemacht den ganzen Tag als Kind?
I don't know.
Also ich habe ja schon, hast du Freunde oder was? Wack. Also ja, ich war ja schon ein Kind, das...
Ich war Skateboard fahren und Fußball spielen und...
Ja, okay. Also ich war schon ein Kind, was sehr wenig Fernsehen geguckt hat und sehr viel den ganzen Tag draußen war und Fußball gespielt hat und so. Aber so ein kleines Basiswissen...
Digga, ich habe gehasselt.
mit 8.
Ja, ich war locked in.
Naja, jedenfalls... Holy und SpongeBob, connecte bitte mal diese beiden Dots für uns.
Oh ja, es gibt seit Dienstag eine offizielle Holy Iced Tea SpongeBob Kampagne mit dem brandneuen Eistee Geschmack, und zwar dem Ananas Green Tea, der fantastisch schmeckt. Also bei dieser Kampagne ist das Design 10 von 10 und der Geschmack 10 von 10. Also du machst Ananas an irgendwelche Drinks dran und du hast mich instant. Da ist mir dann auch egal, wenn ich kein SpongeBob-Fan war, weil da der Geschmack absolut überragt. Das ist offiziell lizenziert, das ist vor allem auch super streng limitiert und wie das bei Holy so üblich ist, ist das alles sehr, sehr schnell vergriffen. Heute ist dann schon Donnerstag, wenn diese Folge dann droppt. Also wer sagt, er muss seine Hände an diesen neuen Geschmack kriegen, an die Goodies, das T-Shirt, den Thermoshaker, den normalen Shaker oder den Pfannenwender im SpongeBob Design, der sollte sich sehr, sehr ranhalten, wenn er oder sie dann ihre Hände, wie gesagt, ranbekommen möchte. Wir haben es mal wieder gesagt, Holy, ich arbeite seit vielen, vielen Jahren zusammen, ich habe dich angesteckt und sehr, sehr viele andere Holy, auch treuer Partner dieses Podcasts, das ist guter Stuff, das sind die besten Softdrinks im Game, egal ob Iced Teas, Energies, Hydration Drinks oder seit kurzem auch die Milk Shakes, ohne Zucker, ohne Chemie, ohne Bullshit. Das ist hochwertiger Stuff, preisgünstig, gut für die Umwelt, weil es nicht jedes Mal irgendwie in einer extra Flasche kommt, sondern in so einem Tab und da kriegt ihr eure 30 Portionen. Ja, da wird schön Verpackungsmüll eingespart. Das ist lecker und wir können nur das wiederholen, was wir ständig erzählen, und zwar, dass wir wirklich jedem dringend ans Herz legen, Holy auszuprobieren und Holy zu trinken. Wir haben zwei Rabattcodes für euch, natürlich, und zwar einmal den Code DS5 in groß, großes D, großes S und die 5. Da gibt es für Neukunden 5 Euro Rabatt. Diesen Neukundenrabatt haben viele eingelöst. Wir haben mit Begeisterung vernommen, dass nach unserer Werbung letzte Woche viele Leute bei Holy bestellt haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist geil für Holy, das ist geil für euch natürlich und es ist sehr, sehr geil für uns. Mit dem Gutscheincode DS bekommt ihr ab eurer zweiten Bestellung 10%. Auch das findet ihr in der Folgenbeschreibung. Also wer Bock hat, diesen Podcast zu unterstützen, sich was Gutes zu tun, ihr findet unseren Supporter-Link und unseren Holy-Link in der Folgenbeschreibung.
So ist es. Mehr gibt es nicht zu sagen. Checkt das Ganze aus. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, das behaupten zu können. Wer wahrscheinlich enttäuscht sein wird am Ende der Saison, sind die Golden State Warriors. Mhm. Aber, weil das liegt dann an welchem großen Fragezeichen, Julius?
Ich hatte gehofft, dass du mir das sagst. Es fiel mir, wie gesagt, wirklich schwer. Am ehesten vielleicht noch, was für eine Version von Jimmy Butler bekommen sie. Mhm. Du hast keine großen defensiven Fragezeichen. Du hast keine Fragezeichen, was ihr Coaching angeht und keine Fragezeichen, was Stephen Curry angeht. Die jungen Spieler sind in Anführungszeichen unwichtiger geworden, seitdem Butler da ist. Also man braucht jetzt keinen Jonathan Kuminga in der Form seines Lebens, um eine Playoff-Serie zu gewinnen, so wie das vielleicht davor nötig gewesen wäre. Was für eine Version von Jimmy Butler bekommt man? Ist der fit? Wie ist der drauf? Das sieht bisher sehr, sehr gut aus. Die Warriors haben sehr, sehr wenige Fragezeichen. Wenn dein größtes Fragezeichen ist, ob Jimmy Butler spielen kann für dich und bei wie viel Prozent er ist, dann stehst du gut da. Die Warriors sehen ziemlich, ziemlich gut aus. Nach dem Trade haben 5 ihrer 6 Spiele mit Butler gewonnen. Das passt wunderbar. Und das ist ein Team, die können den Westen gewinnen. Die können Denver schlagen, die können die Lakers schlagen, die können Memphis schlagen und die können auch die Oklahoma City Thunder schlagen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du hier für ein Fragezeichen hast.
Ich würde dein Fragezeichen einfach nur ausweiten und es sagen, welche Version bekommen wir von Jimmy Butler, Steph Curry und Draymond Green. Weil ich gebe dir recht, allzu große Fragezeichen bei Steph Curry braucht man, glaube ich, nicht zu haben. Aber es ist dann ja doch so, da haben wir neulich auch schon mal drüber gesprochen, dass er klare Schritte zurückgemacht hat, vor allem was seine Konstanz angeht. Also Bill Simmons hat neulich in seinem Podcast gesagt, er ist dann jetzt ein Once-a-Week-Guy. Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber er hat immer wenige dieser Banger-Spiele drin. Er hat immer mehr Spiele drin, in denen er es nicht schafft, das Team auf seine Schultern zu tragen, offensiv. Ich weiß nicht, ob ich Steph Curry immer noch als einen No-Brainer-Top-10-Spieler bezeichnen würde, wie ich das vor der Saison getan habe. Jimmy Butler, ähnlich. Vor der Saison war ich ja schon deutlich, deutlich pessimistischer. Wir haben ihn beide in unserem Top-20-Spieler-Ranking sehr stark abgestraft. Das, was wir in Miami von ihm gesehen haben, hat da jetzt natürlich nicht geholfen, das irgendwie wieder gerade zu biegen. Draymond Green ist ein Jahr älter geworden, auch das merkst du in vielen Situationen. Und es ist einfach die große Frage, du hast gesagt, dieses Team hat kein riesiges Fragezeichen, spielerisch. Es hat jetzt aber auch kein riesiges positives Zeichen. Es ist irgendwie an allen Ecken und Enden wahrscheinlich gut, aber vielleicht halt doch nicht überragend. Und das ist dann die Frage, sprechen wir bei Steph Curry von einem Top-10-Spieler und bei Jimmy Butler von einem Top-15-Spieler und bei Draymond Green vielleicht sogar immer noch von einem Bubble-Top-30-Spieler? Oder halt nicht. Das ist so ein bisschen, ich muss erst sehen, welche Version von den drei Alternden, ich glaube, wir können alternd, können wir tatsächlich zu alt umwandeln inzwischen, von den drei Altstars. Wie viel haben die noch im Tank über einen Playoff-Run? Das ist wahrscheinlich, wenn ich es definieren müsste, das Fragezeichen, was ich am ehesten habe bei den Warriors.
Alright.
Wie eingangs angekündigt, habe ich jetzt noch vier weiteren Teams, jeweils 0,25%. Also ich habe das letzte verbleibende Prozent aufgeteilt auf die vier West-Bubble-Teams. Das ist Minnesota, das ist Dallas, das ist Memphis und das sind die Houston Rockets. Diese vier Teams, bei denen ich es nicht ganz, ganz, ganz ausschließen möchte. Und ich habe die Clippers hier jetzt tatsächlich ausgeklammert, weil bei denen möchte ich es ganz ausschließen. Mhm. Die, wenn man es möchte, könnte man die vielleicht hier auch noch mit dazu nehmen und dann sind es halt 0,2% für jedes.
Ja.
Aber das sind diese Teams im Westen, die, wenn alles perfekt läuft, vielleicht irgendwie eine Mini-Chance haben, die aber, deswegen weiß ich nicht, möchtest du diese Teams einzeln durchgehen und das größte Fragezeichen noch kurz definieren? Vielleicht ganz
ja,
kurz im Schnelldurchlauf.
Okay. Im Schnelldurchlauf.
Bei den Timberwolves habe ich es ja eingangs fast schon gesagt, diese Randall-Lineup, Nas Reed sollte eigentlich eine größere Rolle spielen.
Ja.
Und wenn aber Randall da ist, wie ist der Fit, wie ist das Spacing und wie schwer wird Edwards das Leben getan?
Ja.
Was ist dein größtes, also ich glaube bei den Mavericks sind wir uns auch schnell einig, On-Ball Creation oder generell Creation?
Mhm. Wer ersetzt das, was man jetzt durch Luca verloren hat?
Ja.
Houston, ähnliche Geschichte, wer übernimmt die Spiele am Ende, wer reißt die Offense an sich?
Ja.
Wer produziert, wer scored auf dem allerhöchsten Level gegen Playoff-Defenses?
Ja, absolut.
Bei den Clippers kann Kawhi fit sein. Also ich bin anscheinend optimistischer, so ein bisschen was die Clippers angeht, als du. Ich denke, dass wenn Kawhi fit ist und in die Nähe von 100% kommt, was natürlich ein absurdes Fragezeichen ist, aber wenn, in Kombination mit dieser Defense und mit Harden in dieser Form, ich weiß nicht, ob du die sehen willst in Runde 1. Wenn die jetzt Sechster werden und Memphis rutscht auf den Dritten ab oder selbst Denver und Kawhi ist aus irgendeinem Grund fit und ready to go, weiß ich, ob du die sehen willst.
Ja.
Mit Norm Powell in dieser Form, mit Zubats in dieser Form, mit dieser Defense, mit Simmons jetzt, diesen athletischen Wing-Defendern und du bekommst halt Offense von Harden, Kawhi und Powell. Coaching von Ty Lue. Das ist ein gutes Team.
Ja, ja.
Wenn Kawhi bei 100% ist.
Ja.
Also nicht mal unbedingt, wenn Kawhi spielt, sondern wenn er wirklich sehr, sehr gut spielt auf einem All-NBA-Level.
Ja, würde ich dir schon recht geben. Ja, komm, ich nehme sie mit rein. Clippers kriegen sie auch noch 0,2%.
Gut.
Und wer fehlt denn dann noch? Memphis. Da ist mein großes Fragezeichen, Ja Morant. Also wenn dann die Playoffs ins Land ziehen, wenn Gegner sich besser einstellen können auf diese revolutionäre Offense, über die wir neulich eine ganze Folge gemacht haben, dann wirst du wieder abhängiger sein von Ja Morant und im zweiten Schritt auch von Desmond Bane, dass sie dir createn, dass sie dir Pick and Roll laufen. Und Ja sieht nicht so überragend aus bislang in dieser Saison. Und ich frage mich, also ich habe mich davor schon sehr stark gefragt, ob er dieser Dude sein kann. Und das frage ich mich nach den Eindrücken jetzt in diesem Jahr noch mal ein Stückchen mehr.
Hm. Sehe ich ganz genau.
110er Offensivrating, 55% True Shooting. Das ist nicht so glorreich, was er bislang fabriziert. Verpasst ständig Spiele. Hatte jetzt noch keine große Verletzung, aber ist irgendwie gefühlt jede zweite Nacht raus wegen irgendwas.
Ja, das ist halt so ein bisschen, also wenn Golden State Siebter wird und in Runde 1 gegen Memphis spielt, dann tippe ich auf die Warriors. Weil auch hier, so dieser klare Top-10-Spieler, die Offense ist schön und gut, aber Playoff-Basketball ist eine andere Sportart. Zach Edey wird nicht den Impact haben in einem Playoff-Setting, wie jetzt in der Regular Season. Generell die Rookies und Jungspieler. Deswegen viele, viele Fragezeichen. Auf jeden Fall auch auf Seiten der Grizzlies.
Alright, dann sind wir durch.
Mhm. Orlando, keine Chance?
Nee.
Okay.
Okay, gut, dass wir drüber gesprochen
Detroit?
Haben. Detroit? Nope, auf gar keinen Fall.
bei welchem Ostteam hast du am ehesten noch überlegt, ob du sie mit reinnimmst? Indiana? Wahrscheinlich schon, oder?
Wäre es jetzt arg ketzerisch, Philly zu sagen?
Was? Ja.
Ja, ich weiß nicht, bei Philly sehe ich halt wenigstens noch irgendwie dieses Traum-Szenario. Also ich kann mir weder bei Indiana, noch bei Detroit, noch bei Orlando, noch bei sonst irgendjemandem, kann ich mir eine Welt vorstellen, in der sie Boston oder Cleveland schlagen, vor allem Boston. Bei Philly ist diese Welt so unglaublich unwahrscheinlich, aber wenn Embiid sich rafft, wenn George sich rafft, wenn Maxi gut performt, dann sehe ich es schon irgendwo in irgendeinem Paralleluniversum. Also vielleicht sogar Philly? Keine Ahnung. Was ist denn mit Phoenix? Die haben vielleicht einen ähnlichen Case im Westen.
Ja, das ist halt so die Sache mit KD und Booker. Kannst du halt jeden schlagen irgendwo. Ey, die haben doch jetzt gestern Nacht oder was, heute Nacht? Wo sie schon wieder verloren haben? In Overtime gegen Memphis und davor gegen Toronto? Ich weiß nicht, was mit diesem Team nicht stimmt. Ich kann es dir nicht sagen. Ein Devin Booker, Kevin Durant Team sollte nicht so scheiße sein.
Also von Toronto haben sie richtig auf die Fresse gekriegt.
Ja.
Und gegen Memphis, es ist halt schwierig. Ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist. Call me old fashioned. Es ist schwierig, ein NBA-Spiel zu gewinnen, wenn du 151 Punkte kassierst.
Es ist aber auch schwierig, ein NBA-Spiel zu verlieren, wenn du 149 oder ich weiß nicht, wie viel sie
48,
jetzt
hat. 48.
Macht. Ja, also die theoretische Chance, dass die Suns was reißen, ist sicherlich größer als bei, keine Ahnung, was weiß ich, wer tummelt sich da noch so rum, Sacramento. Aber, also Minnesota ist besser, Golden State ist besser, Dallas ist besser. Und dann alle Teams, die jetzt in der Top 6 sind, auch besser. Also
ja, definitiv.
0% Chance ist halt, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig, so das zu sagen, aber nein. Mein Tipp wäre sogar schon heute, dass sie halt das Play-In verpassen. Ich sehe den Case, dass sie Sacramento überholen, aber aktuell halte ich es für am wahrscheinlichsten, dass man nicht über Platz 11 hinauskommt.
Ich hätte noch eine Trivia-Frage anzubieten,
let's do it,
wenn du Lust hast.
Kann ich auch Nein sagen?
Nö.
Okay.
Wir haben gestern in der Supporter-Folge, wie gesagt, über Trae Young gesprochen. Der Mann averaged aktuell 11,5 Assists und das ist jetzt dann seine dritte Saison, in der er Double-Digit Assists averaged. Es gibt in NBA History nur 11 Spieler, die das noch häufiger geschafft haben. Also ich suche jetzt hier Spieler mit mindestens 4 Saisons mit zweistelligen Assists.
Zweistellige Assists für mindestens 4 Saisons.
Ja, muss nicht am Stück sein oder so, einfach im Laufe ihrer Karriere 4-mal haben sie mindestens 10 Assists aufgelegt im Laufe einer Saison.
Wie viele Spieler gibt's?
11.
Das ist eine ganze Menge. Jokic.
Nee, schlechter Start.
Was?
Hat nicht Jokic, ist nicht das gerade jetzt gerade das erste Jahr, in dem das Jokic macht? Hat der schon mal mehr als 10 Assists aufgelegt? Ich glaube nicht. Ja, 9,8, 9,0 und jetzt gerade das erste Mal zweistellig.
James Harden.
Yes.
Westbrook.
Yes.
Wie viele aktive?
Jetzt dann noch einer.
Chris Paul?
Ja.
Okay.
Und ansonsten so. Sind es noch ein paar. Also die letzten, also bei dreien wäre ich schockiert, wenn du drauf kommst. Aber es sind noch ein paar andere, so die Go-To-Assist-Geber in der NBA-Historie.
Ja, John Stockton sicherlich.
Ja.
Magic.
Ja.
Oscar Robertson.
Ja. Einer aus der Kategorie fehlt dir noch.
Nash.
Richtig. Und jetzt sind noch 4 übrig. Ja, also der eine ist noch ein All-Time-Great, würde ich sagen. I met the criteria to be selected. But I wasn't. Also in dem Fall was er selected.
Wie heißt der? Der das gesagt hat, oder?
Ja, ja.
Warte mal. Ich habe genau das Gesicht vor Augen. Wie heißt der denn? Warte mal.
Career High 13,9 Assists.
Isaiah Thomas?
Ja, genau. In der 84er,
ja, ich habe das Video und das Gesicht obviously vor Augen, aber der Name war jetzt nicht da.
Die anderen drei, also wenn du willst, hau noch ein paar Guesses raus. Die anderen drei sind ein bisschen nischiger. Der eine, dem sein Karriereende liegt noch nicht so weit zurück. Auch er sehr bekannt als Playmaking Point Guard.
Gib mal einen Hinweis.
Hat eine Championship gewonnen in der Bubble.
Ach, Rondo.
Rajon Rondo.
Yes. Hättest du einfach sagen können, Dallas Mavericks Legende, da wäre ich noch schneller drauf gekommen.
Okay, alles klar. ja, ich glaube, die anderen beiden, selbst mit Tipps, wird schwierig. Der eine in den 90ern bei Phoenix und der andere tatsächlich mal dreifacher All-Star, zweimal im All-NBA Second Team, 2008 und 2010. Hat lange bei den Jazz gespielt und später dann in New Jersey beziehungsweise Brooklyn. War in Dallas? 2016, krass. Okay, habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Keine Ahnung.
Und 2017 dann nochmal bei den Cavaliers als Last Dance an der Seite von LeBron James.
Mo Williams?
Nee, anderer Williams. Nee. Deron Williams.
Ach, Deron, ja, stimmt. Den hatten sie damals reingeholt. Ich erinnere mich. Ja.
Deron Williams. Der letzte, ja, den sagst du jetzt einfach, das ist Kevin Johnson. Und irgendwie, ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass ich habe da Jonathan mal eine Trivia-Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob das eine Mal war, als Jonathan hier bei uns, oder ob das bei einer Hawks-Preview war. Nee, genau, das war nach dem DeJounte Murray-Trade war das, habe ich mich gefragt, ob es vielleicht sein könnte, dass DeJounte und Trey die ersten Teammates werden, die beide 10+ Assists auflegen. Mhm. Seit, und das waren dann eben Kevin Johnson und Jason Kidd bei den Suns irgendwann mal Anfang der 90er. Und da wurde aber Kevin Johnson, glaube ich, während der Saison da irgendwie hingetradet oder so. Das war dann ein bisschen, Kidd wurde hingetradet. Und es war dann ein bisschen fishy, ob das überhaupt gelten würde statistisch. Aber deswegen habe ich mich daran erinnert. Kevin Johnson hat das auch 4-mal geschafft in seiner Karriere. Ja, also die offensichtlichen hast du schön aus dem Weg geräumt am Anfang. Konnte sich sehen lassen, diese Trivia-Performance.
Vielen, vielen Dank.
Freunde, dann haben wir's. Das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Checkt unbedingt den neuen Stuff von Holy aus. Da möchte man ja fast sagen, seid ihr bereit? Ja, das ist wahrscheinlich eine Reference, die völlig an dir vorbeigeht. Manometer.
Über meinem Kopf drüber.
Aber weit drüber. Weit, weit drüber. Kannst du wenigstens, nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Gar nichts?
Zero.
Ravioli, gib mir die Formeloni. Nee, ist es Ravioli oder Tortelloni? Naja, wow, da hast du was verpasst. Muss vielleicht mal nachholen. So ein Serienmarathon mit deiner Freundin. SpongeBob. Habe ich tatsächlich mal gemacht mit 14 oder 15 oder so. Da habe ich mir einige SpongeBob-Folgen nochmal nachträglich angeguckt. Nun denn, checkt Holy aus. Schaut auf Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt, und unterstützt uns somit. Und vor allem schaltet natürlich gerne nächste Woche wieder ein an euren mobilen oder auch stationären Endgeräten. Macht es gut, Leute. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Liebe geht raus. Ciao.
Ciao.